Moin zu einer neuen Ausgabe Wirtschaftsversprechen Deutschland. Heute schaue ich in die Hotelbranche von morgen gemeinsam mit Alexander Eisenbrei. Er ist Vorstand der Vorreiter AG und ist sozusagen ein Urgestein aus der Hotelindustrie. Schon extrem viel Erfahrung mitgebracht, das werdet ihr gleich in seiner eigenen Vorstellung hören und freut euch auf extrem viel Expertise. Auf der anderen Seite ist David Schad. Er war, als wir aufgenommen haben, Operations Manager im 25 Hours Hotel in München. Heute ist er Hotelmanager in Kopenhagen, ebenso für das 25 Hours Hotel. Ich freue mich auf eine super spannende Reise in die Hotelindustrie, denn wir schauen, was macht ein Hotel in der Zukunft tatsächlich aus, wie unterscheidet sich Convenience von Luxury und vor allem, welche Herausforderungen gilt es aktuell zu bestreiten. Ich würde sagen, lass uns nicht länger warten, los geht's, auf in die Folge. David, Alexander, herzlich willkommen.
Danke.
Danke, dass wir hier sein dürfen.
Wir wollen ja heute so eine kleine Reise in die Hotelbranche machen und bevor wir anfangen, möchte ich natürlich den Zuhörern einen kleinen Überblick über die Gäste geben. Dementsprechend würde ich euch bitten, einfach mal ganz kurz vorzustellen, wer seid ihr, was macht ihr und vielleicht auch, was habt ihr schon alles gewonnen? Weil ich habe ja schon gesehen, Nachwuchspreis, diverse andere Auszeichnungen. Haut mal kurz auf die Kacke, dann ist es mal richtig gut.
Ja, danke. Ja, Alexander Eisenbrei, ich bin 53 Jahre, verheiratet, 3 Kinder, 1 Hund, habe ein Haus und jetzt ratet ihr alle, was ich bin Schwabe. Ganz klar, Baum gepflanzt, alles gut. Bin klassisch in der Hotellerie gestartet, habe in Bachmeier am See gelernt, was ja jetzt wieder in den Schlagzeilen ist, weil es einfach nicht mehr auf die Füße kommt, ist zu, ist schade. Auch da sieht man wieder, wie Hotellerie in bittere Realität sich wandeln kann, nämlich in einer Schließung, wenn man nicht aufpasst. Mhm. Danach ging es in die Traube Thombach. Ich habe in Montreux gearbeitet, war auf der Hotelfachschule in Heidelberg, war auf der Cornell University, habe meinen Bachelor in Montebauer gemacht und mache gerade meinen Master. Und ich denke, wir kommen sicherlich nachher noch auf das Thema lebenslanges Lernen. Sensationell. Und bin dann mit 28 Jahren Geschäftsführer der Traube Thombach geworden. Damals bestes Ferienhotel, heute sicherlich auch noch unter den besten 10. Habe mit 28 400 Menschen führen dürfen. Total untergegangen, so viel Fehler gemacht, aber viel gelernt. War dann in Marburg im Villa Vita und bin dann nach Donaueschingen gekommen, zum Leid meiner Frau, die eigentlich wieder zurück nach Österreich wollte. Also sie ist Österreicherin und ich frage mal die Hörer, wenn sie heute ihren Urlaub buchen, da reingucken, wer von ihnen gibt Donaueschingen ein? Gar niemand.
Da muss ich erst mal wissen, wo Donaueschingen ist, gell?
Und da war ich dann 20 Jahre, durfte ich 20 Jahre sein, durfte den Öschberghof entwickeln zum besten Ferienresort Deutschlands, zum besten Golfresort Europas. Ich habe letztendlich alles gewonnen, was die deutsche Hotellerie hergibt. Hotelier des Jahres, Hotel des Jahres. War in vielen Verbänden im Vorstand, war alles schön. Und dann kam der Punkt, der Mindchanger. Ich habe von heute auf morgen aufgehört. Mhm. Alle Gewohnheiten waren Makulatur. Und dann fällst du erstmal in ein Loch. Wenn du 20 Jahre dir Gewohnheiten und so ein bisschen das Elitäre angearbeitet hast und du kommst dann auf Null, dann war das richtig heavy. Aber ich habe gute Freunde, nämlich den Oliver Matthä und den Alex Sobotop, mit denen ich 2 Jahre vorher schon vor dieser Entscheidung die Vorreiter AG gegründet habe. Und das machen wir jetzt. Und jetzt sind wir in der Hotellerie unterwegs. Beratung, Consulting, Academy und auch Betreibung von Hotels.
Ja, spannend. Und da gehen wir auch gleich nochmal richtig tief rein, genau in dieses Thema. Kurze Zwischenfrage, Handicap, gibt's eins?
Ja, das war ja so, ich bin da hingekommen. Wir haben ja dann groß ausgebaut auf 45 Loch. Und dann habe ich in der Tat angefangen, Golf zu spielen. Ich spiele leidenschaftlich gerne schlecht, aber ich habe immer viel Spaß. Und insofern, ich habe mir ein Handicap geben lassen bei 22, weil dann kann ich jeden Platz auf dieser Welt spielen.
Ja, herrlich. Genau so muss das sein. David, wir schwenken den Ball sozusagen direkt zu dir rüber. Stell dich mal kurz vor.
Gerne. Also ich kann hier dem Schwabenkreis mit den Stuttgartern voll entsprechen. Ich komme auch selber aus Stuttgart, 1990 da geboren, also jetzt 33 Jahre alt. Und habe Hotellerie mitbekommen durch meine Familie, dürfte dann wirklich nach dem Abitur, nachdem ich doch schon die ein oder anderen Praktika und Reinschnuppern und auch in den Familienbetrieb von meinem Onkel mit dabei war, und immer wieder zugeschaut hatte, dann in eine Lehre übergehen, in 2010 eine Kochlehre in den Althof-Hotels am Schlossgarten, das Hotel am Schlossgarten, das zurzeit in Renovation ist, war dann in Stuttgart in verschiedenen Servicestationen tätig, in Sternrestaurants, bevor ich dann an die Schweizerische Hotelfachschule nach Luzern gegangen bin.
Wow.
Duales Studiensystem hat mich einfach dadurch überzeugt, dass es sehr praktisch orientiert war und wir ja auch eine sehr praktische Branche sind, also man mit anpacken muss. Und gleichzeitig konnte man sich aussuchen, wo man diese dualen Stationen macht. Und ich hatte dann eine am Lago Maggiore, eine auf Island und eine in Estland. Also habe mir das wirklich zu Herzen genommen, da auch was von der Welt zu sehen, und dürfte dann nach meinem Studium 2017 in Führungspositionen in Italien und in Österreich tätig sein. Also auch da bin ich noch weiter in Europa rumgewandert, bevor es dann nach Berlin ging, hier ins Grand Hyatt als Assistant Director im F&B, wo die Covid-Zeit dann reinkam.
Mhm.
Und nach dem Hyatt bin ich dann nach München 2021 gewechselt, wo ich derzeit als Operations Manager im 25 Hours Hotel in München tätig bin. Die sind gerade in aller Munde, weil wir einer der ersten waren, der die viel umstrittene 4-Tage-Woche mit eingeführt hat, 25 Hours Hotel, was ja auch gerade so ein bisschen zu einer gesellschaftlichen Debatte führt. Aber da kann ich auf jeden Fall aus der operativen Seite doch das eine oder andere erzählen. Und ja, letztes Jahr dürfte ich den Hotelnachwuchspreis gewinnen, der ja heute auch, während wir den Podcast aufnehmen, vergeben wird am heutigen Tag. Das kann man sich so Art vorstellen wie eine Art Junior-Edition von dem, was der Alexander alles gewinnen dürfte. Aber war auf jeden Fall ein toller Start und ein toller Anfang für mich gewesen, da in die Hotelszene mit reinzukommen, und freue mich, hier zu sein.
Aber David, ganz kurz, du hast es genau richtig gesagt. Ich habe ja vor 13 Jahren den Nachwuchspreis ins Leben gerufen mit dem Jürgen, wo ich noch Vorsitzender war. Und
okay.
Wir haben es genau so gedacht, wie du gesagt hast.
Schön.
Das ist die Vorstufe zum Hotelier des Jahres.
Ja, ist es ja auch. Ich finde es ja total amüsant, und das ist ja vielleicht auch in der Einordnung. Wir befinden uns heute auf der Hoteldirektoren sozusagen Vereinigungstagung, der Jahrestagung, die hier in Berlin gerade stattfindet. Und wir sind ja auch sozusagen ganz frisch aus der Konferenz jetzt gerade hier hochgekommen, um den Podcast aufzunehmen. Deswegen auch super, dass ihr da seid. Bevor wir gleich inhaltlich auch reingehen, was ihr vielleicht auch gerade noch irgendwie von der Konferenz euch noch bewegt und welche Gedanken ihr habt, spielen wir ja immer das Spiel One Truth and One Lie. Zwei Anekdoten aus eurem Leben, wovon eine wahr und eine gelogen ist. Also mit Schwabe muss jetzt keiner mehr kommen. Das wissen wir, dass das wahr ist. Dementsprechend, ich bin mal ganz gespannt, was ihr mitgebracht habt.
Ich habe zwei Anekdoten mitgebracht. Eine zu meiner Berliner Zeit. Wir haben im Grand Hyatt die Berlinale ausgerichtet und hatten da immer sehr viele Stargäste bei uns. Einer davon war Johnny Depp. Und Johnny Depp hatte doch einiges an Wünschen, weswegen man Vorkehrungen in seinem Zimmer treffen musste. Und das Zimmer durfte dann nicht mehr betreten worden. Es hatte die ganze Zeit abgeschlossen zu sein. Und ich war Manager on Duty, mache meine Runden um den Flur und sehe, dass das Zimmer nicht mehr abgeschlossen war. Voll Panik bekommen. Hab mir natürlich dann den Hardkey geholt und hab's abgeschlossen, so wie es zu sein hat. Hab aber leider nicht mitbekommen, dass der ein Early Check-in hatte und ich jetzt Johnny Depp im Zimmer eingeschlossen hatte. Das ist erst dann aufgefallen, als er zur Pressekonferenz kommen sollte, die kurz darauf war, und ich einen erbosten Manager vor mir stehen hatten, der mich wirklich sehr irritiert angeschaut hat, was hier los ist. Wir haben es dann schnell lösen können. Aber die Pressekonferenz hat tatsächlich 10 Minuten später wegen mir anfangen müssen. Meine andere Anekdote, die geht auf die Zeit in Estland zurück, wo ich im Swiss Hotel damals war. Und wir hatten die deutsche Delegation rund um Angela Merkel bei uns. Und ich war der einzige Deutsche im Hotel, war wahnsinnig aufgeregt, voll in den Vorbereitungen mit involviert. Und habe am Tag selber bei der Ankunft, wo man die Flaggen hisst von dem jeweiligen Hotel, nicht vom Hotel, sondern vom Land, habe mir die deutsche Flagge geschnappt und es in der ganzen Aufregung falsch rum aufgehängt. Das ging damals schon ziemlich schnell viral, weil Reporter vor Ort waren und das Ganze natürlich fotografiert haben. Ging online, ging in die Zeitungen und hat dann auch mal die deutsche Botschaft kurz mit auf den Schirm gerufen. Und dann war ich ganz kurz auf der Kippe. Wie fasst man sowas mit auf? Ist das eher eine Provokation oder war es halt wirklich nur ein Versehen? Konnte dann auch wieder schnell aufgelöst werden, aber hat doch zu einer großen Nervosität geführt, wo die 2 Stunden, bevor die deutsche Delegation bei uns ankam.
Ja, Wahnsinn. Also ich muss sagen, ihr seht das nicht jetzt hier alle, ne? Aber David hat das hier einfach so locker gesagt, als ob er ein Hardcore-Pokerspieler wäre. Die beiden Geschichten sind ja skurril wie geil zugleich, würde ich fast sagen. Ich würde tippen, weil ich nehme mal den Tipp gleich mal vorweg. Ich glaube, die 2. Geschichte ist falsch. Ich hoffe einfach, dass die 1. richtig ist. Sagen wir mal so rum. Alex, ich geb zu dir weiter.
Ich bin ja wirklich streng erzogen und soll ja nicht lügen. Ich hatte mir eigentlich so einen ganz profanen Stuttgarter Satz ausgewählt. Nämlich habe gesagt, der VfB Stuttgart wird in den nächsten 3 Jahren deutscher Meister und ich bin trotz Schwabe Bayern-Fan.
Jetzt du bist ja ein VfB-Fan, wenn ich da kurz mit rein darf.
Ja, aber eins ist ja richtig und eins ist ja falsch. Ja. Aber das könnt ihr dann überlegen, was falsch ist. Also man muss auch mal an was glauben. Und wenn wir in die Hotellerie gehen, ja, nach so vielen Jahren hast du so viele skurrile Erlebnisse gehabt. Zum Beispiel hatte ich den Herrn Dr. Helmut Kohl noch zu seiner Zeit als Gast. Und es ist ja mal doch ein Unterschied, ob du die Menschen im Fernsehen siehst oder ob du sie live hast. Mhm. Also sehr spannender Mensch, er frühstückte bei uns und er verkleckerte seine Krawatte. Und irgendwie kam Hektik auf mit sehr, sehr vielen Bodyguards. Und ich war dort Manager in einem Hotel und habe gesagt, möchten Sie meine Krawatte, Herr Dr. Kohl? Und er sagte, ja, dann nehme ich halt Ihre. Und dann haben wir die Krawatten getauscht. Das ist die eine Geschichte. Und die 2. Geschichte, ich war natürlich lange in der Traube Turmbach, Harald Wohlfahrt, bester Koch Deutschlands, 20 Jahre 3 Sterne gekocht. Und mit ihm habe ich doch in der Tat ein 3-Sterne-Menü zusammen produziert, gekocht und serviert.
Eieiei. Okay, ich kann jetzt, mein Tipp wäre vielleicht schon was mit den Sternen. Ich glaube, Helmut Kohl ist richtig. Ich tippe auch da auf die 2. Ich bleibe mal meiner 2 hier treu. Wir lösen das nachher auf. Aber ich würde, weil wir jetzt gerade eben schon von skurrilen Sachen sprechen, irgendwie da mal ganz kurz reingehen. Was war denn tatsächlich das Skurrilste, was ihr je erlebt habt bis heute? Also was ihr immer noch irgendwie in die Kneipe mitnehmt, um sozusagen, hey Jungs, das glaubt ihr mir nicht.
Mir ist da ein Heiratsantrag mit in Sinn gekommen, den ich mal in einem der Sterne-Restaurants, bei dem ich gearbeitet hatte, im Service mitgemacht hat, ist tatsächlich so passiert. Der Herr war wahnsinnig aufgeregt und wollte diesen Antrag bei uns machen. Als letzter sitzend im Hotel, im Restaurant, also wenn alle anderen Gäste weg sind, hat mir den Ring am Anfang schon gegeben und ihn gebeten, mit ins Dessert mit einzubauen. Also dass das praktisch dann
okay, zu viel,
auf der Schnitte, die es dann war, mit drauf ist. Das haben wir auch gemacht. Alle Gäste waren dann weg und wir haben das schön aufs Dessert gesetzt, allerdings hinter so eine Art Hippe. Also man hat es nicht direkt davor gesehen, sondern der Ring war so ein bisschen versteckt. Die saßen jetzt über die Ecke. Er hat es natürlich genau gesehen, wo der Ring war, sie allerdings nicht. Nimmt sich einen Löffel mit dem Ring drinne und nimmt den Ring mit in den Mund. Beißt dann mit drauf. Schreit irgendwann los, weil was war passiert, hat sich auf den Ring gebissen, hat ein Stück von ihrem Zahn mit daraus, das ganze Dessert kam eigentlich wieder aus ihrem Mund, wenn ich es richtig noch im Kopf hatte, hat es auch angefangen zu bluten und es war nur ein Desaster mehr oder weniger. Wir natürlich wussten gar nicht, was wir tun sollten. Wir standen schon mit den eingeschenkten Champagnergläsern da und haben eigentlich nur drauf gewartet, sagt sie ja und dann können wir hinkommen. Und die war erstmal völlig überwältigt, weil sie wusste gar nicht, Gott, sie hat doch was draufgebissen. Dann kommt da irgendwie so ein Ring zwischen Essen und Zahn und Blut raus, was alles mitkam. Der Mann wusste nicht, was er sagen sollte. Irgendwann hat sie es dann auch verstanden, dann kamen noch die ganzen Emotionen mit dazu, war sehr überwältigt am Schluss, Sie hat ja gesagt, allerdings war, glaube ich, der erste Anruf dann zu ihrem Zahnarzt, weil man dann tatsächlich doch einen Termin ausmachen musste. Also das war schon sehr, sehr skurril, was mir in Erinnerung geblieben ist.
Ich auf jeden Fall ein im Gedächtnis bleibender Heiratsantrag. Ich glaube, für alle Parteien in dem Fall. Alexander, was sagst du dazu?
Wir hatten arabische Gäste, die haben Lagerfeuer im Zimmer gemacht und total verrückte Sachen. Aber das, was mir wirklich immer im Gedächtnis bleibt, was mir auch letztendlich einen großen Auftrag gekostet hat. Ich habe immer Fußballmannschaften in den Hotels gehabt. Ja. Also wo ich in Bachmeier am See war, Bayern München alle 14 Tage. Dann in Marburg hatten wir natürlich Deutsche Vermögensberatung, das Hotel, die dann, ich glaube, Kaiserslautern Hauptsponsor sind, alle da, und Michael Schumacher auch. Und im Öschberghof haben wir einen eigenen Fußballplatz gebaut und hatten jedes Jahr Trainingslager. VfB Stuttgart, Bayern München, Dortmund, Bremen und so weiter. Und wir waren so happy, weil Dortmund rief an und sagte, wir machen bei euch Trainingslager. Wow, machen wir. Termin, alles fertig gemacht. 2 Tage später rief Uli Hoeneß an und sagt, also mal, wir machen Trainingslager bei euch. Ich sage, wow, klasse, super.
Schick die Termine.
Und die waren 2 Tage Überschneidung. Und dann rief ich an und sage, ah, Herr Hoeneß, super, wir machen das auf jeden Fall im Trainingslager. Aber können Sie 2 Tage später kommen? Nee. Warum? Naja, wir haben davor Dortmund. Und er sagt, was ist jetzt wichtiger? Bayern oder Dortmund?
Oh.
Wir haben uns für Bayern entschieden, haben Dortmund angerufen und gesagt, sie müssten 2 Tage früher abreisen. Sie sind trotzdem gekommen und dann kam der Obergau. Der Dortmund-Bus verließ das Hotel und der Bayern-München-Bus fuhr gleichzeitig dran vorbei. Daraufhin kam Borussia Dortmund nie mehr ins Trainingslager, weil die gesagt haben, das geht gar nicht. Und zum Glück hat niemand dieses Bild fotografiert, weil das wäre, glaube ich, auch mein Tod gewesen, zumindest fußballerisch, das zu machen.
Ja, ausgeladen aus der Loge. Es geht sehr schnell. Auch heute haben wir Schwerpunkt KI gehabt, aber auch Change. Es geht viel um Kopf und so weiter. Die Branche hat viele Herausforderungen. Was bewegt euch gerade, wenn ihr sowohl auf den Markt blickt, wenn ihr jetzt auch vielleicht die Veranstaltung so ein bisschen Revue passieren lasst? Wie nah sind eigentlich tatsächlich diese Themen, die wir heute hier besprochen haben? Es war sehr, sehr viel über künstliche Intelligenz in den Organisationen oder in den Häusern tatsächlich schon zugegen. Auf der anderen Seite, was treibt die tatsächlich gerade? Sind es Inflationen, sind es demografischer Wandel, Mitarbeiter etc.? Erzähl mir mal so ein bisschen eure Perspektiven sowohl zu heute als auch zur aktuellen Situation im Markt.
Es treibt uns alles um. Und genau das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, dass wir nicht wissen, auf was wir uns konzentrieren sollen, welche Herausforderung wir zuerst lösen sollen. Ist es die demografische Entwicklung? Ist es der Fachkräftemangel? Ist es der Mitarbeitermangel? Ist es die Generation Z, die anscheinend nicht mehr arbeiten will? Ist es die 4-Tage-Woche? Ist es das Work-Life-Balance? Wir dramatisieren alles. Mhm. Wir verlieren komplett den Blick auf das Wichtigste. Wir schwimmen in diesem Ozean als Manager. Und dann kommt eine Welle, dann sehe ich mal wieder was nicht. Ich sehe das Ufer dann mal wieder ganz kurz und denke, wir schwimmen mal los und dann kommt die nächste Welle und ich sehe es nicht wieder. Wir müssen in diese Vogelperspektive kommen. Wir müssen den See beobachten können. Wo schwimmen meine Menschen, meine Gastgeberinnen und Gastgeber hin? Wo schwimmen meine Gäste hin? Und wo schwimmt die Gesellschaft hin? Und das haben wir komplett verloren, weil wir übermannt werden von dem, was wir lösen sollen.
Wie kann man das auf der anderen Seite lösen? Du sagst zum einen, die einen sagen, 4-Tage-Woche ist das Problem. David, du hast gerade eben gesagt, ihr nutzt sogar die 4-Tage-Woche sozusagen innerhalb der Organisation. Ich übertrage es mal kurz, David, in deine Richtung. Wie habt ihr es geschafft? Nehmen wir jetzt mal das Hotel in München. Ich bin ja super gerne zum Beispiel bei euch. Aber was ist bei euch sozusagen der Hintergrund? Also habt ihr euch einen ganz klaren Plan gemacht? Wisst ihr, wo ihr das ausrichten wollt, wie ihr das Haus führen wollt? Seid ihr mehr mit dem Mitarbeiter im Gespräch? Ihr seid ja, man würde ja fast sagen, eher eines der jüngeren, neueren Konzepte im Markt. Wie nimmst du den Markt wahr? Habt ihr auch eine Art Orientierungslosigkeit, ist sehr, sehr viel los? Oder habt ihr eigentlich für euch einen relativ klaren Plan?
Also ich glaube, keine Orientierungslosigkeit, aber ich würde voll bei dir mitgehen, was der Alexander sagt. Ist einfach so eine Breite, die bei uns in der Branche ist, weil man jede Sparte, wo man sonst sehr in die Tiefe geht, ich nenne jetzt mal Recht oder Marketing oder Sales, ist bei uns wie eine eigene Abteilung. Und das heißt, wir sind Generalisten. Wir gehen sehr, sehr, sehr in die Breite und sind damit eigentlich mit allen gesellschaftlichen Themen konfrontiert. Das macht den Beruf so schön und deswegen sind wir, der Alexander, noch viel länger wie ich so lange dabei, aber bringt eben auch dann die Problematiken auf all den verschiedenen Ebenen mit sich. Und man kann es selber gar nicht alles lösen. Man kann genau die Wellen, die man da hat, angehen und sollte sich da immer, ich bin großer Freund davon, jeweilige Experten mit reinzuholen, weil ich kann es nicht lösen und ich kann jetzt zum Beispiel die Arbeitsrecht, wenn es da was Neues gibt, ich bin kein Jurist, aber ich kann jemand engagieren und weiß, dem kann ich vertrauen und mir dessen Expertise holen. Und da sind wir wieder bei diesem Generalist sein. Man muss auf andere vertrauen können, man muss auf ihre Expertisen setzen können und dann kann man, glaube ich, schon mit einem ganz guten Plan durchfahren, nämlich an wen wendet man sich, bei wem holt man sich Unterstützung und sich da leiten lassen.
Was nehmt ihr mit auf der anderen Seite von heute? Nehmen wir mal die aktuelle Veranstaltung mal ganz kurz nochmal in den Fokus. Was ist das eine oder die zwei Themen, Aussagen, Thesen, keine Ahnung was, die euch so ein bisschen entweder A zum Nachdenken oder B auch tatsächlich motivieren, in den Punkten da nochmal ein bisschen tiefer reinzugehen?
Also für mich eine tolle Erkenntnis, der jetzt 25 Jahre Verbandsarbeit macht, dass die Verbände wieder ankommen. Wir haben so viele Teilnehmer heute gehabt, was mich wirklich stolz macht für die HDV. Wie gesagt, ich habe sie 6 Jahre selber als erster Vorsitzender leiten dürfen. Das, was Jürgen da macht und das ganze Team und der ganze Vorstand, aber auch die ganzen Mitglieder, die eins verstanden haben. Kommunikation ist der Mittel, um Herausforderungen zu lösen. Mhm. Oftmals auch zu schaffen, aber hauptsächlich zu lösen. Und dieses Thema KI, natürlich auch, was du gesagt hast, sensationell. Das sind Ideen, die wir einbauen müssen. Wir kommen nicht mehr weg und wir dürfen es auch nicht verteufeln. Und wir müssen aufhören mit dieser Schwarz-Weiß-Malerei. Und das habt ihr so schön gesagt. Auch deine Nachredner, der Herr Professor, fand ich sensationell, dass man KI auch mit Witz nehmen kann. Und vor allem, wir müssen ihn da einsetzen, wo wir Zeit gewinnen, wieder an den Menschen zu kommen. Und wenn wir das schaffen, dann wirst du das beste Hotel ever.
Lass uns da gleich nochmal reingehen. Was bedeutet für dich das beste Hotel ever?
Das beste Hotel ever.
Was macht das aus?
Ist das, wenn ich erkenne, was meine Zielgruppe wirklich möchte. Und die Bedürfnisse sind ganz unterschiedlich. Und auch hier muss ich mich klar identifizieren, was ich will. 25 Hours, und ich kenne ja die Gründer gut, Christoph Hoffmann und natürlich der Professor Gerhard und Kai Hollmann und der Goldmann. Sensationell, diese Idee. Und jetzt hast du was ganz Krasses gerade gesagt. Ihr seid ja ein etwas jüngeres Konzept. Ihr seid 20 Jahre.
Inzwischen, ja.
Ja, aber das ist ja das Verrückte in dem Markt, dass eigentlich das als...
Sensationell. Nein, sie haben sich jung gehalten.
Ja, das...
Grandios. Grandios.
Neu definiert, ja.
Ja, also das ist, und 20 Jahre muss erstmal ein Konzept überstehen, wenn du schaust, wie viele Brands da dauernd heute auf den Markt kommen und man möchte alles ansprechen. Nein, wir müssen uns fokussieren. Wir müssen mal aufhören, immer alles zu wollen, sondern vielleicht auch mal sagen, das ist nicht mein Gast. Ich weiß noch, wo das erste Hotel gesagt haben, wir wollen keine Kinder. Das ging durch die ganze Presse. Das Hotel war voll gebucht, weil genau die Zielgruppe dorthin gefahren ist. Wir wollen keine Kinder. Und da ist doch auch nichts Schlimmes dran. Der eine will keinen Hund, der andere will keine Katze. Warum müssen wir immer alles gleich verteufeln? Und wenn ich das als Hotel schaffe, eine klare Zielgruppe herauszufinden und diese Zielgruppe genauso emotional berühren, wie sie es möchte. Wenn ich in einem Tagungshotel bin, in einem Businesshotel, der hat keine Lust, dass du mit ihm quatscht. Und die schlimmste Frage, die wir heute einem Businessgast stellen können, hatten sie eine gute Anreise? Du hast in Deutschland keine gute Anreise mehr. Der Flieger ist zu spät, die Bahn fährt nicht und die Autobahn ist voll. Die komplette falsche Frage, aber wir haben es in unserem Kopf drin, dass ich die Frage stellen muss. Sag lieber schön, dass Sie bei uns sind. Wenn Sie irgendwas brauchen für Ihre Arbeit, um kreativ zu sein, lassen Sie es uns wissen und ansonsten lasst du ihn in Ruhe, weil er möchte in Ruhe gelassen werden. Und wenn du in der Ferienhotellerie bist und die Kiddies sind da, dann weißt du ganz genau, konzentriere dich auf die Kids und die Eltern sind happy.
Kenne ich.
Ja, und wenn wir das lernen, die Bedürfnisse des Gastes zu erkennen und dazu die KI zu nutzen, dass wir einfach Arbeiten abgeben, die das viel besser machen als ich. Du hast es selber gesagt, ob das jetzt Antworten sind, die da generiert werden, wo ich nicht mehr zwei Mitarbeiter, die es nicht gelernt haben, dahinsetze und Zeit vergeude, Geld vergeude, Zeit ist Geld, dann nehme ich die lieber und schicke die ins Kinderparadies und sage, bespaß die Kinder.
Ja, man sagt ja auch generell ganz oft, also das ist ja auch bei uns ein Mantra in der Firma, so ein bisschen eher, bevor ich sage, wie oder machen wir das, sondern wer kann das für uns machen? Ist das Thema Ökosystem, du hast es David selber auch gerade angesprochen, ein ein wichtiges? Also man hat ja ganz viele Herausforderungen, wie du auch selber gerade sagst, die können wir eigentlich gar nicht alleine lösen. Woher denn auch? Ist es auch für Hoteliers oder generell für die Branche, ist wahrscheinlich für alle Branchen ist es wichtig, aber auch da explizit wichtig, sich zu überlegen, mit wem möchte ich eigentlich in der Zukunft für welchen Case zusammenzuarbeiten?
Auf macht ihr Gäste das bezogen oder auf
ja, so generell, am Ende ist es ja eine Fragestellung, die ich glaube bei jedem Thema ist. Ja, wenn es um die Kundenkommunikation geht, um eine Guest Experience geht, wenn es aber auch um Backoffice sozusagen Effizienzsteigerung von Themen geht, also jetzt mal rein im Tech-Kontext, sind es ja unterschiedliche Aspekte, wo man sich ja fragen muss, wo macht es A für uns Sinn, aber auch B, mit wem setzen wir das um, weil in den meisten Häusern, muss man ja ganz ehrlich dazu sagen, fehlt ja definitiv genau diese Art der Kompetenz. Das sind jetzt ja keine Data Scientists oder Data Architects oder irgendwelche Big Data whatever Jungs unterwegs, die am Ende die für mich optimalen Algorithmen oder Machine Learning Prozesse oder sonstiges auf die Kette kriegen können. Wie ist das ein Thema bei euch? Mappt ihr das aus? Kommt ihr dann mehr oder weniger zufällig auf die Punkte oder wie geht ihr das Thema an?
Wir haben den großen Vorteil einfach, dass wir, wie es Alexander gesagt hat, seit 20 Jahren jetzt auf dem Markt sind und inzwischen einfach auch doch einige Häuser haben, so dass es ja genug Kompetenz gerade im Head Office gibt, die dann wirklich die Dinge evaluieren können und dann auf die einzelnen Häuser ausspielen können. Das ist allerdings auch erst gewachsen, muss man dazu sagen. Mhm. So ein Head Office, das musst du erstmal, muss sich lohnen, da musst du genügend Häuser dafür haben, genügend Umsatz bringen. Das wird sich jetzt nicht bei einem kleinen Individualhaus lohnen. Und hat für uns dann einfach eben den Vorteil, dass manche Projekte oder Themen schon durchgedacht wurden von Experten, mit Experten, auf Erfahrungswerte basiert ist und wir das dann bei uns in den Häusern nutzen können. Da ersparen wir uns manchmal eine gewisse Debatte dann vor Ort selber. Das kann auch Vor- und Nachteil sein, weil wenn es dann um ein System geht, wo ich persönlich nicht überzeugt davon bin, muss ich trotzdem implementieren. Gehört dann mit dazu. Aber umgekehrt weiß ich, okay, da hat sich dann auch jemand Gedanken dazu gemacht und hat es, ich weiß nicht, auf seine Funktionalität, auf die Schnittstellen, auf die Zukunftsperspektiven, was man damit hat, fürs gesamte Unternehmen konzentriert und nicht nur für unser Haus.
Es ist auch ein Thema, Alexander, auf der anderen Seite, dass, also ich weiß gar nicht, wie siehst du da den Markt? Ist man offen tatsächlich auch, ich sage es mal, mit der gegebenenfalls Konkurrenz in Anführungszeichen, auch da mal richtig in den Austausch zu gehen, weil ich sage mal, wenn jemand ein Head Office hat, wenn sich jemand das schon leisten kann, der aber auch schon sagen die Erfahrung und sozusagen die Marktkenntnisse hat, die eigentlich für mich relevant sind, geht man dann auch mit denen in Austausch? Gibt es da sozusagen so Cross-Innovationen, Cross-Verbindungen, wo man auch das Wissen benchmarking-mäßig auch aus anderen Häusern vergleicht, sich misst oder ist das eher was, wo es noch ein bisschen, wo man eher noch zurückhaltend ist, weil am Ende ist es immer noch Konkurrenz?
Sven, wir sind in Deutschland.
Ja, okay, absolut.
Nein,
macht man nicht.
Ja, das nein, ist und du gehst in die RV-Gruppe, wo wird am meisten gelogen? In der RV-Gruppe. Jeder kreiert Zahlen, um besser zu sein als der andere. So ein Schwachsinn. Für mich ist es wirklich krank, was wir da machen, weil wir es in Zukunft nur noch im Team schaffen. Und wir sind mit Vorreiter AG, wir haben ja einen Spruch, der heißt, wir haben die meisten Fehler schon gemacht. Wir bringen zu dritt 100 Jahre Erfahrung auf den Markt. Wir haben wirklich schon viele Fehler gemacht. Und ist es nicht viel besser, dem Kollegen, der Kollegin zu helfen, diesen Fehler nicht zu machen, weil er kostet Geld, er kostet Zeit. Und genau da kommen wir zu dem Problem, wo wir meinen, wir müssten schneller sein und prüfen es nicht mehr richtig. Wenn wir nochmal auf die KI, das haben wir heute nicht angesprochen. Und das hat mir wirklich gefehlt. Wir sagen alles, was geht. Ich habe den Öschberghof umgebaut und natürlich die Innenarchitekten, die Architekten haben alles gesagt, was geht. Dann haben wir den KNX eingebaut. Ist dreifach so teuer, wie wenn du normale Kabel ziehst.
Ja.
Und ich habe immer gesagt, wir brauchen kein KNX in dem Zimmer. Wir werden das Lichtszenario nie ändern. Genauso ist es gekommen, aber wir haben es dreifacher bezahlt. Jetzt kommt aber noch das viel Schlimmere. Es gibt keine Techniker, die das KNX reparieren können. Die gibt es nicht auf dem Markt. Und das ist bei der ganzen KI so, wir installieren was, weil es erfunden worden ist. Aber wir haben niemand, der es betreut. Und wir haben niemand, der, wenn es nicht geht, dir hilft, es wieder zum Laufen zu bringen, weil auch hier fehlen die Menschen.
Ja.
Und da müssen wir einfach umdenken. Und wenn ich dann zum Kollegen gehe und sage, du, wie ist denn das bei dir? Ich rate jedem, mach einen Lichtschalter, der an und aus kann. Und jeder Gast ist happy. Ich brauche kein Hu, ich brauche kein Klatschen, ich brauche kein Wuff, wenn irgendwas angeht. Nein, ich brauche ein gutes Lichtkonzept, was der Gast versteht.
Ja, man muss es halt, das ist aber auch vielleicht genau auch das, was du gesagt hast, was ist die Erwartungshaltung? In dem Fall ist auch einfach mal, es kann schon eine sehr, sehr gute Erwartungshaltung sein, wenn einfach mal Dinge funktionieren.
Und das Schöne wäre bei der KI, wenn wir da wieder drauf kommen, das Schlimmste ist doch, du kommst an und du musst dich beim Check-in in eine Schlange stellen.
Ja.
Boah, wie ätzend ist das? So ein Automat ist herrlich. Also wir haben uns Hotels angeschaut, da funktioniert das wunderbar. Und wenn ich Lust habe, mich in die Schlange zu stellen, kann ich das tun, weil ich das persönliche Gespräch will. Aber wenn ich ihm die Alternative gebe, ich spare mir Zeit, gib da schnell deinen Code ein oder was auch immer, zack, du kriegst deine Schlüsselkarte und gehst aufs Zimmer, ist doch perfekt.
Ja, absolut. Also ich checke ja zum Beispiel in der Bahn auch nur mit dem Online-Check-In da direkt ein. Das habe ich auch nicht so die... Aber das ist irgendwie interessant, weil du sprichst es auch gerade an. Wo schaut ihr am Ende des Tages gerade hin, wenn es darum geht, auf innovative, neue Konzepte zu schauen oder zu kommen, Inspiration zu finden für die eigene Branche, für die eigenen Häuser? Du hast ja vorhin auch gesagt, du bist auch viel im Ausland unterwegs, Alexander, wo man da drauf guckt. Das würde mich nochmal interessieren, wie ihr beiden, ihr macht ja eher ein bisschen ganzheitlicher, weil ihr natürlich auch da anders unterwegs seid, aber wie es auch ihr, sagen wir, bei 25 Hours macht. Vicky, wo holt ihr euch Inspiration her? Passiert das zufällig? Gibt es da richtige Teams, die auch wie bei anderen Industrien, wo man scoutet, was ist gerade wirklich en vogue, was kann man austesten und so weiter und so fort? Wo schaut ihr hin, um Inspiration zu erfahren?
Also von meinem ersten Jahr an, wo ich entschieden habe, in die Hotellerie zu gehen, schaue ich mir immer alle Hotels an, die mir über den Weg laufen. Reingehen, in die Halle reinsetzen, gucken, den Spirit aufnehmen. Ich frage, darf ich ein Zimmer sehen? Fragt die Mitarbeiter, wie geht's euch? Ist das ein nettes Miteinander hier? Ist das schön? Wie lange sind sie schon da? Du erfährst alles und du weißt, was du machen kannst oder was zu dir passt oder was du besser lassen solltest. Wir brauchen nichts mehr neu erfinden. Es ist fast schon alles erfunden. Und das müssen wir auf die, jetzt mal auf die emotionale Geschichte. Mein KI wird jeden Tag neu erfunden. Da müssen wir uns natürlich anpassen. Aber wir müssen schauen, ja, du kannst Vorreiter sein. Das ist gefährlich, das kann nämlich auch schief gehen.
Ja.
Wenn du ein Stückchen wartest und schaust, hat sich's bewährt und machst es dann besser, dann bist du relativ erfolgreich. Das haben viele, viele Grand Hotels gegenseitig gemacht, die sich dann, der eine fängt an mit dem Sternerestaurant, der andere fing an mit dem Spa und dann wurde das so skaliert und die sind heute alle in ihrer Berechtigung. Jetzt gehen wir 25 Hours, die natürlich komplett eine andere Mitbewerbersituation haben. Ich glaube, da musst du mutig sein. Da musst du auch mal was machen, was du ja noch nie gemacht hast. Und das habt ihr gemacht mit dem Konzept, mit dem Duzen. Ich weiß noch, ich war im ersten 25 und da sagt ihr, hallo, bist du gut angekommen? Da sage ich, wen meint ihr denn?
Yeah. Also,
ja. Meinst du also, Wahnsinn, da hast du dich auch dran gewöhnt. Und da brauchst du aber kreative Köpfe dazu, die stressresilient sind, die auch keine Angst haben.
Ja, und das auch vielleicht auch durchziehen, gerade am Anfang. Wie war das denn? Oder andersrum, wie funktioniert Innovation? Ist es tatsächlich so, dass ihr bei vielen Sachen auch einfach mutig gewesen seid im Ausprobieren? Wo wart ihr zu mutig? Geh mal ein bisschen rein.
Also ich glaube, dass wirklich, es wichtig ist, hinter dem Produkt, was man da dann geschaffen hat, auch dann dahinter zu stehen, weil es ist cool, das am Anfang einmal auszurollen und schauen, was passiert. Aber am Schluss entscheidet dann wirklich auch der Markt, wird es angenommen oder nicht? Hast du diese Zielgruppe oder hast du sie nicht? Und bei 25 Hours hat man die eigentlich doch sehr gut gefunden. Man hat wirklich die Nachfrage schaffen können nach einem unkomplizierten Konzept, hinter dem man dann auch wirklich stehen muss, diese Neugierde sich bewahren muss und Dinge, wie du sagst, ausprobieren.
Aber ganz kurz, wenn ich da reingehen kann, wie würdest du deine, die sozusagen die Fokus-Zielgruppe beschreiben? Wenn ich öfters in euren Hotels bin, sehe ich, habe ich gefühlt, ist da trotzdem noch ein relativ großer Mix an Zielgruppe da, wenn neben mir am Frühstückstisch
oder sonst ist. Ist es. Wir sagen, come as you are, ist our Slogan. Das heißt, jeder soll so kommen, wie er sich wohlfühlt, Mitarbeiter wie auch natürlich die Gäste. Und es kommt gut an. Es kommt gut an, dieses Lockere, dieses Innovative. Aber der Rahmen davor musste erstmal geschaffen werden. Und da sind wir eben wieder bei den Gründern, du hast sie vorher schon genannt, die wirklich gesagt haben, hey, wir sind hier mutig, was auszuprobieren. Wir sind hier mutig, mal was neu zu denken und das Ganze dann auch umzusetzen. Und das Gleiche auch wieder bei der Vier-Tage-Woche. Ich durfte es, besser so gesagt, im Haus dann implementieren. Es ging eigentlich nach Try and Error. Man war aber mutig, im Head Office zu sagen, lass uns das machen, lass uns das ausprobieren, lass uns das starten. Und wir haben etwa ein Jahr gebraucht von der Idee, von dem Pilot, bis man wirklich die Arbeitsverträge der Mitarbeiter angepasst hat und sich dann auch dafür entschieden hat. Also man kann es heute auf einer freiwilligen Basis machen. Also keiner muss in eine 4-Tage-Woche, mhm, weil es hat Vor- und Nachteile. Aber 85% bei uns der Mitarbeiter, der Festangestellten, machen es tatsächlich. Und ich glaube, da hat auch viel, viel Mut dazu gehört, das umzusetzen und die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Und deswegen ist es doch schön, wenn man sich solche Ideen versucht umzusetzen und da auch die Möglichkeiten dazu bekommt.
Was habt ihr vielleicht mal ausprobiert, was ihr gesagt habt, ganz ehrlich, das war eine gute Idee, aber das haben wir auch mal schnell wieder, zumindest erstmals vielleicht geparkt, manchmal ist es auch eine Zeitfrage, aber ist wieder was im Kopf, wo ihr gesagt habt, das haben wir auch mal ausprobiert, aber das sind wir wieder sozusagen, davon sind wir wieder weggekommen?
Ja, weggekommen jetzt vielleicht nicht, aber manchmal, wir sind ja sehr designlastig und fällt uns dann in der Operative auf die Füße, weil Design oft nach der Optik dann sieht man, hat aber gar nichts mit Funktionalität zu tun. Und wenn ihr jetzt ganz praktisches Beispiel, unsere Fußböden, die sind oft Platten, die sehen sehr schön aus, aber das hat so ein Material, sobald da irgendwie ein Tropfen draufkommt, bleibt der drinne. Da kann ich zweimal, dreimal drüber wischen. Der Tropfen bleibt aufgrund dieses Materials da, bis ich mal wirklich eine Grundreinigung mache. Und ob man sich da bei manchen Materialien so einen Gefallen getan hat, dass man am Anfang sagt, hey, das sieht cool und schick aus, aber dann gar nicht sieht, okay, aber ist es überhaupt, kann ich das gut putzen? Habe ich was nimmt es an Zeit weg für die Housekeeping-Mitarbeiter im täglichen Business? Da hat man vielleicht doch das ein oder andere Mal, ich will jetzt gar nicht sagen, das falsche Produkt gewählt, aber vielleicht die falsche Materialien, wo man vielleicht nochmal hätte besser drüber nachdenken sollen.
Also ja, fast wie mit dem Kabel so ein Stück weit. Ne? Im Nachhinein ist man ja dann immer schlauer. Was mich aber nochmal total interessiert ist, wenn wir jetzt mal so ganz allgemein in die Hotelbranche gehen, Alexander, was glaubst du? Das interessiert mich. Ist es heute, würdest du heute noch einmal ein neues Hotel aufmachen? Lohnt es sich, in diese Branche sozusagen noch reinzugehen bei einem richtigen Standort? Auf der anderen Seite glaubt ihr eher, dass der Markt wie in anderen Branchen sich auch sehr stark konsolidiert? Also es ist eigentlich immer, also dass die, ich will sagen, die Konzerne, aber eher so die Ketten eigentlich immer größer werden, weil sie dann natürlich dann auch irgendwie bestimmte Effekte nutzen können. Beide Fragen, was ist so ein bisschen deine Einschätzung? Macht es noch Sinn, ein Hotel aufzumachen? Wenn ja, worauf kommt es an? Und B, was glaubst du, wie sich der Markt entwickelt im Sinne der Verkleinerung oder der Vergrößerung?
Also fangen wir mit dem Markt an, wenn wir schauen, dass wir in Deutschland 37.000 Beherbergungsbetriebe haben. Und das will jetzt kein offizieller Verband hören, aber 10.000 weniger wären auch nicht schlimm. Mhm. Wir würden uns wieder besser konzentrieren und vielleicht auch ein Stückchen uns besser fokussieren. Es hat jedes Hotel seine Berechtigung. Wir gehen natürlich auch in Deutschland den Weg, wie es in Amerika schon ist. Wir hatten bis dato immer so ein sehr, sehr gutes Verhältnis, 90-85% Privathotellerie, der Rest ist Kette. Das hat sich schon geändert. Ich würde mal heute sagen, wir sind 70-65% Privathotellerie, der Rest ist schon Kette. Bei den Hotelzimmern an der Anzahl hat die Kette schon die Privathotelleries überrollt, weil wir einfach die großen Dinge bauen, ob das Motel One ist, ob das Marriott ist, die bauen keine 60 Zimmer, die bauen halt lieber 600 Zimmer. Das ist so. Weil es sich dann natürlich auch in der Skalierung besser rechnet. Das Geld kommt immer noch die Treppe runter. Das ist, wird auch immer so bleiben in der Hotellerie. Und auch die Food-Konzepte ganz anders, viel mehr auf Convenience, viel einfacher. Es wird sich so entwickeln, wir werden, das fand ich vorhin bei der Podiumsdiskussion ganz spannend, wo sich das Schani-Hotel mit dem Roccoforte so ein bisschen gefetzt hat. Es wird jedes seine Existenzberechtigung behalten. Das Roccoforte oder ob das eine Traube Turmbach oder ein Müller-Elmer oder eine Sonnenalb ist, die werden absolut die Gewinner, weil sie werden die Emotion, die Hände, den Mensch richtig teuer verkaufen können. Weil es werden genügend Menschen geben, die sagen, ich möchte diese persönliche Berührung haben, ich möchte diesen Kontakt haben und dafür zahle ich richtig Geld, weil der Mensch wird in der Menge nicht mehr da sein. Mhm. Und die paar, und es werden wirklich wenige sein, die es gut machen, die werden richtig, richtig Geld machen und Gewinner sein. Und dann wird es eine ganze Menge an tollen Produkten geben. 25 bin ich überzeugt, ihr werdet auch noch mehr digitalisieren, ob es in Moxie ist, ob es in Motor One, Dieter Müller, das ist ja so der Vorreiter dieser wirklich Minimalisierung ist, aber trotzdem mit einem Gefühl drinne. Und die werden immer Berechtigung haben, weil es wird weiterhin gereist. Wenn wir mal nach Deutschland schauen, wir haben ja noch gar nicht den Markt Indien und China auf dem Schirm. Die werden irgendwann die Welt überrollen. Und dann brauchen wir Hotels hier, weil wir sind spannend. Wir haben Historie, wir haben Burgen, wir haben eine Geschichte zu erzählen. Und insofern wird sich die Hotellerie immer weiterentwickeln. Es wird jede Art von Typ Berechtigung haben. Und der Markt wird bestimmen, wer überlebt und wer nicht überlebt. Und ein Thema des Überlebens wird sein, wie ist die Führungskraft? Ich brauche immer einen Menschen definitiv in einem Hotel. Und wenn es nur zum Schluss noch der Manager ist, und du bist immer eine Führungskraft, weil du musst nur einen Menschen führen, und den bist du selbst. Und so gibst du dich deinen Gästen gegenüber.
Ich finde es ganz spannend. Du beschreibst ja gerade so ein bisschen, was wir auch innerhalb dieser klassischen Kundenpyramiden, Premium, Standard, Economy gerade sehr stark wahrnehmen, dass dieser Standardbereich also immer mehr erodiert, dass du einen Premium-Bereich hast, der sich sehr, sehr stark durch Identitäten mehr oder weniger aufbauen lässt, wo man sozusagen sagt, das entspricht meiner Identität. Ich gehe dahin, 25 oder whatever, weil das super ist. Oder ich gehe ins Motel One, weil ich genau weiß, was ich bringe, wo es ist, was der Preis ist und so weiter. Du sagst selber auch, das muss natürlich auch skaliert werden können. Wo kommt am Ende, was glaubt ihr, die Buchung her? Also gerade wenn man skaliert, wenn man sich Häuser baut mit 600, 700 Zimmern oder keine Ahnung was, mit 100 Aufwärtszimmern, musst du ja am Ende auch richtig stark meiner Meinung nach digital aufgestellt sein, weil du die Leute ja auch nach am Ende des Tages für dich gewinnen möchtest um diese Auslastung. Also du musst ja dann auch eine gewisse Quantität an Auslastungsquote mehr oder weniger in die Häuser bekommen. Wie geht das? Also ist das immer noch so, keine Ahnung, ich bin schon immer dahin gegangen und ich gehe jetzt da wieder hin, so ungefähr, so demografisch gesehen? Oder sehen wir schon bei einer bestimmten Zielgruppe, nee, ich gehe da schon ganz genau hin, weil es sozusagen auch mir alleine schon der Online-Auftritt gefällt, weil sozusagen die Einfachheit so von Buchung oder mehr oder weniger mir passt? Ist das ein großes Thema, wie man damit umgeht? Oder wie macht ihr das, David? Ist das ein großer Fokus von euch, sozusagen dieser Erstkontakt über online? Oder kommen die Leute einfach so?
Die kommen nicht einfach so. Das ist ein hart umkämpfter Markt. Das muss man schon sagen. Aber erstmal auf die Frage zu kommen, wie füllst du jeden Tag 600 Zimmer? Das sind die großen Häuser und jedes große Haus, jede große Kette hat heute eigentlich ihr Customer Relation Management. Also haben eine App, haben ein Treueprogramm, wo du Punkte sammeln kannst, wo eben diese Kundenbindung stattfindet, von, weiß nicht, Marriott, Bonvoy, Accor, die Hartist, Hyatt, World of Hyatt, und gibt's eigentlich jede dieser Ketten, die diese Bindung schafft, Anreize schafft, da öfters zu kommen, sich einen Status zu erarbeiten und Ähnlichem, und dann eben auch die Präsenz in anderen Ländern oder Kontinenten zu haben, dass man dann auszieht, oh, mir gefällt in Amerika ein Hyatt, also komme ich in Deutschland auch in den Hyatt. Und zum Beispiel Motel One macht das gerade ganz smart. Die gehen ja mit ihrem ersten Haus nach Amerika. Ich kann dir noch nicht mal sagen, ob sich das am Schluss rentieren wird, das Haus vor Ort selber. Was allerdings genial ist, von daher, die Amerikaner werden Motel One dort kennenlernen. Das heißt, sobald die hierher kommen, kennen sie die Marke schon, und damit hat sich das Ganze ja schon wieder ein Stück weit gerechnet. So tust du zum Einfüllen, dann hast du natürlich in jedem Haus auch eine Sales-Abteilung, je nach Größe, die da mit Firmen, Corporates etc. alles mit aushandelt, und dann am Schluss die Individualbuchung, wo man ganz klar übers Revenue Management steuern kann, in welche Preiskategorie man fällt, möchte mal günstiger oder teurer sein wie der andere, und was gibt der Markt auch gerade her. Ist natürlich ein Unterschied, ob wir am Münchner Hauptbahnhof, wo wir mit 30 Hotels, ich glaube, in 5 Minuten Fußnähe verbunden sind, oder ich glaube, im Eschberghof, da gab es relativ wenig Hotels außenrum.
Ja, gar nichts.
Genau.
Auch ja, spannend. Wenn man der Platzisch ist, ist, dann, ist es wahrscheinlich auch nicht.
Vor- und Nachteile. Also wir müssen schon aufpassen. Die
das Volumen ist natürlich im da weitaus höher als natürlich, wenn ich jetzt irgendwo in
ja. Und wir müssen Konrad Hilden, es halt Bestand Location, Location, Location. Mhm. Also wenn du einen geilen Standort hast, dann brauchst du dich nicht um Gäste kümmern. Wenn ich am Frankfurter Flughafen mein Hotel habe, dann weiß ich, wenn die Flüge ausfallen, ist meine Bude voll. Und die fallen heute täglich aus. Also die haben eine schöne Belegung. Und gehen wir nach Berlin, ein großes Haus nach dem anderen. Wie überlebt da so ein kleines? Also muss ich eine Nische schaffen. Wenn wir jetzt mal in das Stew gehen, was jetzt aber auch Akku ist, aber vorher war es ja auch privat geführt. Sensationell, die haben eine Stimmung geschaffen, wo du gesagt hast, genau da möchte ich hin nach Berlin. Ich möchte nicht ins Ritz-Carlton, gehe ich auch mal, oder ich will ins Marriott, aber genau da, weil ich
eine Art Boutique-Hotel
eine besondere Stimmung geschafft habe, mit den Mitarbeitern, mit dem Angebot. Und ich glaube, das ist es. Und du kannst doch... Wenn du jetzt mit deiner Familie losgehst, da suchst du doch ein Haus, wo du weißt, deine Kinder fühlen sich wohl. Ja. Und jetzt gehen wir nur mal nach Bayersbronn, wo du alles hast. Du hast ein Barreis, du hast eine Sonnenalb, du hast eine Linde, du hast den Sackmann, irre. Und trotzdem haben sie relativ wenig Überschneidungen der Gäste.
Mhm.
Weil der Gast entscheidet sich für einen Stil, für eine Atmosphäre, für eine Emotion. Und dann sind wir Gewohnheitstiere. Und dann fahren wir dort immer wieder hin.
Ja, das ist am Ende auch dann geht ja auch die Differenzierungsstrategie natürlich voll aus.
Ja.
Auf, ne? Um ein bisschen zum Ende zu kommen, nochmal zwei Fragen jeweils an euch, unterschiedlich. Das eine, David, an dich. Was ist so gerade auch vielleicht die Vision, die ihr jetzt gerade von 25 Hours so ein bisschen ja, versucht zu gestalten? Was ist euer Blick nach vorne? Was sind gerade so die größten Themen, die ihr bei euch im Haus, sag ich mal, vorantreibt?
Also Thema Fachkräftemangel tut uns alle sehr, sehr beschäftigen. Wir hatten eben gerade den Vorteil jetzt mit Einführung der 4-Tage-Woche. Aber damit ist es ja nicht getan. Das ist ein Baustein von vielen und würde ich jetzt auch nicht als Allheilmittel sozusagen beschreiben, sondern ist ein sehr gutes, in unserem Fall sinnvolles Tool, was sich auch wirtschaftlich trägt. Aber da gibt es ja ganz andere Punkte, die auch mit wichtig sind. Und eben, wir hatten es, ob's Revenue Management ist, was ich immer, was immer, ja, diversifizierter wird, könnte man fast sagen, weil es einfach so komplex geworden ist, die verschiedenen Booking Engines, die dazukommen, aber eben auch, dass man ja jung bleibt, wie wir es vorher schon gesagt haben, dass man sein Produkt nicht irgendwie verwässern lässt und da hinterher ist. Weil bei uns ist ganz wichtig, wir fahren ein sehr emotionales Produkt. Mhm. Zu uns entscheidet man sich ein Stück weit bewusst, weil wir vielleicht 10 Euro mehr kosten wie ein Hotel, was ein gleiches Level hat, weil wir eben ganz viele emotionale Touchpoints, nenne ich es mal, bei uns hat. Und das ist genau der Faktor, wo wir auch sehen, dieses Emotionale wird ein Stück weit ein Luxusgut werden. Einfach weil eine professionelle, persönliche Dienstleistung, die kostet am Schluss ein Stück weit, weil Fachkräfte da gefordert sind. Und ich glaube, da gibt es dann eher, wird sich das irgendwann unterscheiden zwischen hast du Personen und Emotionalität vor Ort oder hast du dann ja, in der Technologie aversiertes Hotel, wo kaum Mitarbeiter hat, aber dann eben mehrere Automaten und diese Emotionalität weglässt. Und ich glaube, da könnte es ganz spannend werden, welche Entscheidung oder was da passieren wird.
Ja, ich glaube, am Ende ist es ja auch ein Mix, ja, zwischen dem persönlichen Service und dem Digitalisierungsgrad und je nachdem, wo, mit welcher Branche, welcher Zielgruppe etc. ich mich irgendwie, glaube ich, befinde, hat es auch irgendwie das Maß von, ja, wo ist es mehr nach links, wo mehr nach rechts. Alexander, was würdest du jemanden, das würde mich interessieren, was würdest du einem jungen Menschen mit auf den Weg geben, wenn du ihm sozusagen ein, zwei Tipps geben kannst aus deinen vielen Fehlern, ich nenne es jetzt eher mal Erfahrungen, weil das ist es ja am Ende, was es ausmacht, die Erfahrung im Markt und in die Branche, was würdest du mitgeben?
Also ich bin ja wirklich ein begeisterter Menschenentwickler. In meinen 30 Jahren, ich weiß nicht, wie viele tausend Menschen ich entwickeln durfte, geführt habe, ausgebildet habe. Erstmal, die Hospitality ist sensationell. Und wir müssen aufhören, sie schlecht zu reden. Das ist mal das Allerwichtigste. Ich kann die Politiker nicht mehr hören, ich kann die Verbände nicht mehr hören, die alle sagen, boah, es ist so, wir sperren niemand mehr ins Kühlhaus ein. Die Zeiten sind vorbei. Also gab es früher auch nicht, aber es ist immer so mein Thema. Also da flog schon mal eine Pfanne und ab und zu warst du doch im Kühlhaus. Und oder im Fischbecken. Das ist vorbei. Das gibt, es gibt wirklich bei den Mandanten, die wir teilweise haben, es gibt noch so ein paar ganz antiquarische, die machen das immer noch. Da muss mal die Pfanne fliegen, da muss mal geschrien werden. Aber das kriegen wir alles weg. Das kriegen wir weg einfach mit der Vision. So geht man mit den Menschen nicht mehr um. Und die erste Entscheidung, auch in die Schulen reinzugehen und in die Berufswahl reinzugehen, mal aufhören, Berufsfelder schlecht zu reden. Das ist mal das Allerwichtigste. Und der junge Mensch soll sich da nicht beirren lassen, nur weil die Eltern sagen, boah, wer nichts wird, ich kann es einfach nicht mehr hören. Es
ist schwierig, wenn schon so ein,
ja. So, es gibt, dann heißt es immer, man verdient nichts in der Hotellerie. Also sorry, ich hab wirklich viel Geld verdient. Und ich habe schon als junger Mensch viel Geld verdient, weil ich habe wahnsinnig viel Trinkgeld bekommen. Mhm. Ich habe nie mein Gehalt anrühren müssen. Und wenn du halt Schwabe bist, dann sparst du noch ein bisschen was weg und dann kann dir eigentlich schon mal gar nichts passieren. Das ist, also es ist ein toller Beruf. Das ist, Entscheidende ist, egal was der junge Mensch macht, er muss es gerne machen. Lass dich nicht in was drängen, was du nicht willst, nur weil die Eltern sagen, also Bankkaufmann ist immer noch gut. Wenn du keine Lust hast, hinter diesem Schalter zu stehen, dann wirst du es nie gut machen. Und wenn du keine Lust hast, in der Küche zu stehen, wirst du es auch nie gut machen. Also die Intuition, das zu machen, was mir Spaß macht, ist der allererste, wichtigste Entscheidungspunkt. Und dann ist die Welt der Hospitality so breit.
Ja, die Möglichkeiten sind ja schier endlos, ne?
Wenn du Alex von Wogen. Du kannst alles machen. Ja. Und nutzt dies einfach. Und was wir auch nochmal erkennen müssen, auch hier müssen sich Verbände und vor allem die IHK umstellen, zu sagen, ja, du musst auf jeden Fall eine Lehre machen. Eine Lehre ist für gewisse Menschen gut, gar keine Frage. Mhm. Aber wenn ich doch Abitur habe und meine ganzen Freunde und Freundinnen gehen studieren und ich möchte aber unbedingt in die Hotellerie und dann sagst du, naja, ich lerne Restaurantfachmann. Wie unsexy. Warum ändern wir das nicht? So, und ich habe mit der IST-Hochschule, haben wir dieses Blended Learning System. Wir machen Bachelor, dass du komplett berufsbegleitend machen kannst. Du musst den Betrieb nicht verlassen. Innovativ seit 10 Jahren. Wir haben über 7000 Studenten inzwischen in der Hotellerie und im Sportbusiness. Die Menschen, die ich im Öschberghof, ich habe 35 Studenten gehabt, die dieses Modell gemacht haben.
Ist der Professor Dr. Novak auch Teil des Ganzen?
Ja, ne? Genau, natürlich.
Das war der meine Diplomarbeit an der SPOHO.
Ehrlich, ja, natürlich. Ja, Professor Novak ist zum Beispiel bei der IST mit drin. Und ich bin seit 10 Jahren dort im Hochschulrat und ich finde, dieses System ist so genial. Meine mittlere Tochter macht das jetzt gerade beim Ingo Peters in 4 Jahreszeiten. Ich bin so happy, dass sie das macht. Sie erlebt Hotel und nutzt ihr 1er-Abitur. Zum Glück hat sie nicht mein Niveau angenommen. Dreifach besser als ich. Und nutzt ihre Chance, den Bachelor zu machen. Überleg dir mal dieses Wissen, was da rauskommt. Du lernst Praxis und du kriegst deinen Abschluss. Und da müssen wir einfach uns öffnen. Und dann müssen wir uns auch öffnen, diese 1,3%, die die deutschsprachige Bevölkerung auf dieser Welt ausmacht, zu ändern. Und wir müssen auch Prüfungen in Englisch abnehmen. Und dann hätten wir das Fachkräftethema ganz anders. Das Arbeitskräftethema ist schon mal ganz anders gelöst. Geht aber nicht. Wir sind deutsch. IHK sagt nein. Wir sind deutsch. Nur deutsche Prüfung.
Und ja, das sind natürlich.
Das sind so Hindernisse. Aber ansonsten ist diese Branche, du kannst alles machen. Jetzt schaut euch doch mal diesen Kochberuf an. Wie viele Fernsehsendungen es da gibt. Ist das nicht genial? Ist das nicht ein toller Beruf? Das ist kreativ. Natürlich wird es da auch mal heiß hergehen, wenn du ein Tausender-Bankett schickst. Aber das hast du überall.
Ja, das hast du auf jeden Fall überall und ich glaube, da sagst du auch das Richtige mit dem Thema Leidenschaft. Du musst natürlich dann halt auch wirklich dann die Zeit, ja, innerhalb der Arbeitsbedingungen, ich meine, du arbeitest wahrscheinlich auch nicht nur 4 Tage und du machst trotzdem Spaß. Also ist ja immer die Frage, wo macht man was, glaube ich, am Umkehrschluss, aber ich glaube, man hat also auch gerade 1-2 Punkte ganz gut reingeworfen.
Ich glaube, da ist ganz gerne, weil das genau der Punkt, den ich auch immer bei Vorstellungsgesprächen, ich darf inzwischen selber Ausbilder sein und Azubis oder Studenten, die zu uns kommen, dann interviewen. Und der wichtigste Punkt ist, und der wird auch, so fühle ich das zumindest, eingefordert, ist Transparenz. Dass man ganz klar von Anfang an sagt, hey, das sind die Möglichkeiten und ich wäre nicht seit 15 Jahren in der Branche, würde ich das nicht lieben und gerne machen mit Leidenschaft, aber das sind auch die Nachteile und über die Nachteile solltest du dir ganz, ganz klar von vornherein im Klaren sein, wir werden, wenn wir hier rund um die Uhr geöffnet sind, haben an deinem Geburtstag geöffnet, an meinem Geburtstag geöffnet, an Weihnachten und an Ostern. Sei dir bewusst, auf was du dich reinlässt. Sei dir bewusst, dass es physisch anstrengend sein kann und du vielleicht auch manchmal durchbeißen musst. Aber wenn du diese Bereitschaft mit dir bringst und die musst du von dir aus bringen, ja. Früher konnte man die vielleicht noch mehr mit Druck, sage ich mal, einfordern. Die Zeiten sind vorbei. Und natürlich, umgekehrt, hast du da manchmal vielleicht einen Kandidat, der sich das nicht so gut überlegt hat und der dann 3 Jahre in der Ausbildung ist oder sie abbricht, weil er es doch andere Erwartungen hatte. Aber ich habe jetzt die Erfahrung wirklich gemacht, dass umso offener man mit Vor- wie Nachteilen umgeht, umso mehr Gehör schafft man sich und kann so hoffentlich dann auch die Abbrecherquote ein bisschen senken. Aber diese Transparenz ist wirklich wichtig.
Ja, und die Individualität, die du den Menschen einfach zusprichst, wir müssen aufhören, diese A-B-Lösungen. Wenn wir in die Beratung reingehen, ist es für uns zwingend, dass wir Minimum 1 Tag bekommen, um mit den Gastgeberinnen und Gastgebern zu sprechen. Mhm. Erstes Thema, ich sage nicht mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ich sage Gastgeberinnen und Gastgeber. Allein das ist schon mal nur durch das Wort, das ist
Wertschätzung.
Macht der Worte, machen wir nicht. Also Mitarbeiter, nee, die arbeiten nicht mehr, das sind Gastgeber. So, das kann sich jeder Hotelier angewöhnen. Ganz anderes Niveau, wie die Menschen sich fühlen. Und das Entscheidende ist, machst du das, was du tust, gerne? Und das ist die allererste Frage, die wir stellen. Oder was würdest du gerne machen, wenn du das nicht tust, was du gerade tust? Und dann frage ich, warum macht ihr das nicht, wenn es was anderes ist? Aber die meisten machen ja das, was sie tun, gerne. Und dann gibt es nur ein paar kleine Stellschrauben, die es ein bisschen schwer machen. Warum schaffe ich es nicht dann als Manager, als Owner, mir die Zeit zu nehmen und zu sagen, Mensch Sven, was ist dir denn wichtig? Und dann sagst du, hey, ich habe einen Hund und ich würde einfach gern Mittag 5 Stunden frei haben, weil dann gehe ich mit dem raus und dann ist es happy und dann ist es wunderbar. Ah nee, aber sieht unser Dienstplan nicht vor. Ah, wir haben einen Schwachsinn. Wir sind doch so dynamisch, wir haben Programme, die rechnen ja alles aus. Ihr müsst es ja mit der 4-Tage-Woche, dir fehlt ja quasi die 2 Hände 1 Tag. Also muss ich ganz neue Modelle machen. Warum nehme ich die Mütter nicht viel mehr mit rein? Warum mache ich nicht kreative Gestaltung, weil ich immer sage, nee, das haben wir noch nie gemacht. Und das ist das, was wir tun müssen. Wenn wir den Menschen wahrnehmen und ihn wirklich ernsthaft, wertschätzend, offen fragen, was er möchte, dann kannst du jeden in die Begeisterung reinnehmen. Und ich glaube, dann hätten wir ein ganz anderes Niveau und viel, viel mehr Leute bei uns in der Branche.
Ich glaube, das ist so ein ganz guter Schlusspunkt, um auch jetzt gleich nochmal die Anekdoten aufzulösen. Ich glaube, es macht halt ganz viel aus, wie man auf die Sachen blickt. Und wenn ich euch beide natürlich angucke, dann sehe ich eher genau das, dieses, wir wollen es gestalten, wir sehen es positiv, wir sind auch offen, tatsächlich auch Lösungen und Ansätze zu finden, vielleicht für Themen, die auch schwierig sind, ja, die auch Herausforderungen sind. Und die sind ja in der Branche absolut ja da. Also es ist ja nicht auch alles
Gold. In jeder Branche, bei dir doch genauso.
Ja, natürlich. Also da muss man an sich nichts vormachen. Aber das ist eigentlich, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, zu sagen, man muss auch irgendwo intrinsisch motiviert sein, um in bestimmte Bereiche reinzugehen. Aber wenn, dann hat man auch ganz viel Erfüllung da drin. Oder kann sie auch bekommen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz charmantes Thema. Was mich natürlich jetzt nach wie vor interessiert, ist Johnny Depp war oder wie sieht's aus? David, löse du mal zuerst auf.
Also an beiden Geschichten ist einiges an Wahrheit dran. Johnny Depp war damals tatsächlich bei uns im Hyatt zu Gast zur Pressekonferenz während der Berlinale. Ist aber nicht aufs Zimmer gegangen, sondern wurde am Schluss betrunken von seinen Security-Leuten nach Hause chauffiert oder aus dem Hotel. Da gibt es Bilder bis heute davon, aber bedeutet, dass ich tatsächlich damals die Flagge in Estland falsch gehisst hatte und es da kurz nicht ich selber, sondern die Flagge in die Presse geschafft hatte. Am Schluss war es ein toller Aufenthalt. Frau Merkel war glücklich und die Delegation auch, aber die 2 Stunden vor ihrer Ankunft, die waren sehr unangenehm, vor allem für mich, als es nicht ganz klar wurde, wie das aufgefasst wurde. Ich habe Gott sei Dank damals jemanden in der deutschen Botschaft gekannt, der ich dann gleich sage, hey, it's me, war mein Versehen, meine Schuld, war ein Versehen und bitte nicht falsch aufschnappen.
Was ist, wenn die deutsche Fahne drehst, ist es nicht belgisch?
Ja, nee, nicht ganz. Bis heute findest du auf Google, wenn du auf Estnisch die...
Ich kann mich an die, das ging wirklich im Fernsehen rum.
Ich sage jetzt nicht, wie... wie es auf Estnisch heißt, aber wenn du auf Estnisch deutsche Flagge Swiss Hotel eingibst bei Google, da findest du das noch.
Okay, das wird direkt gesucht. Was war es bei dir?
Du hast völlig richtig geraten. Mein eine Krawattentausch mit Politiker ist jetzt vielleicht nicht tagtäglich so, aber nicht unüblich, wenn denen irgendwas fehlt. Und mit Harald Wohlfahrt zu kochen, ich esse leidenschaftlich gern, aber ich kann nicht kochen.
Ja gut, das ist ja immerhin, das habe ich mal eine halbe, ja, die halbe.
Aber auch cool, das heißt, du hast noch eine Krawatte von Herr Kohl bei
absolut.
Dir.
Absolut. Und ich habe viele Krawatten.
Absolutes
Mitfleckzeichen.
Ja genau, der ist auch nicht rausgemacht worden. Das ist, ja, das ist gehört dazu. Ich sag ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr dabei war. Total spannend. Ich glaube, wir könnten auch noch mal 3 Stunden weiter sprechen über noch diverse Details. Aber das hat Spaß gemacht. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt nach so einer langen Konferenz. Ja.
Na, vielen Dank dir und für den tollen Vortrag. Tolle Impulse und du bist echt ein Expert. Grandios.
Das
oder was würde man heute sagen? Ein Nerd? Nein, das sagt man nicht mehr,
nein,
oder?
Nein, das ist. Ja, am Ende muss man auch dazu sagen, das bin ich auch tatsächlich nicht, weil ich bin es genauso, wie es David gesagt hat, eher der Generalist. Ich bin in, das ist ja nur ein Thema und es gibt ja so viele Themen, die am Ende mit
das
Zukunft
hast du
zu tun
gemacht.
Hat. Aber ich beschäftige mich natürlich dann mit den Themen und versuche das natürlich dann auch. Ja, in ein gutes Storytelling zu überführen und dementsprechend danke auch für euer Storytelling, für den tollen Content und auf eine schöne Konferenz und ganz lieben Dank.
Bis bald. Danke, Sven.
Für alle Zuhörer, die sozusagen noch mehr von dem Podcast erfahren wollen, einfach liken, uns folgen, sodass wir auch diesen Podcast permanent weiterentwickeln können. Und auch wenn ihr Fragen oder Anmerkungen zu dieser Folge habt, schreibt uns gerne. Wir werden auch die ein oder anderen Sachen noch in den Shownotes verlinken, sodass ihr euch nochmal sowohl mit beiden Gästen als aber auch vielleicht mit den ein oder anderen Inhalten aus der Branche vernetzen könnt. In diesem Sinne, ganz viel Spaß beim Zuhören der kommenden und auch vor allem dieser Folge und bis zum nächsten Mal, euer Sven. Ciao, ciao.